Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Stimmung deutscher Unternehmer verbessert sich zusehends. Angesichts vieler düsterer Konjunkturprognosen mag das verwundern, aber der neue IFO-Index spricht da eine klare Sprache, mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer Zusammenarbeit, die zwischen Mercedes und Nvidia vereinbart wurde. Nvidia, ursprünglich als Spezialist für Grafikkarten bekannt, inzwischen verstärkt auf dem Gebiet künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen tätig. Und wir gucken auf die wirtschaftliche Lage in der Mongolei, nicht ohne Grund, denn heute wird hier gewählt, ein Anlass, um mal auf das für viele von uns fremde Land zu schauen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst zum neuen IFO-Geschäftsklimaindex, der heute Vormittag veröffentlicht wurde. Der Index für den Monat Juni und die wesentlichen Fakten und Aussagen fasst uns zunächst Ralf Schmidtberger zusammen.
Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels. Nachdem der IFO-Geschäftsklimaindex im April in nie dagewesener Weise eingebrochen war, sich die Situation im Mai dann gebessert hatte, hat sich die Stimmung bei den rund 9000 befragten Unternehmen nun weiter aufgehellt, erklärt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Sicherlich war der vorläufige Tiefpunkt im Monat April. Die Lage der meisten Firmen ist immer noch schlecht, aber die Erwartungen sind eben nicht mehr so negativ. Und auch was die Lage angeht, haben wir in bestimmten Bereichen, vor allem bei den Dienstleistungen, eine gewisse Verbesserung. Das ist ja auch nicht erstaunlich, weil der Shutdown, der strikte Shutdown aufgehoben worden ist. Das heißt, es geht dann hier und da wieder los.
Zwar hat der Geschäftsklimaindex nun einen Satz nach oben gemacht, wie noch nie zuvor. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die deutsche Wirtschaft immer noch tief in einer Rezession steckt, so Fuest. Insbesondere die Industrie kommt nicht aus der Flaute. Die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes leiden darunter, dass in vielen Ländern weiterhin die Nachfrage ausbleibt. Aber immerhin, ob Industrie, Dienstleister, Händler oder Bau, alle Branchen hoffen darauf, dass es in den nächsten Monaten besser wird.
Ralf Schmidtberger stellte uns den IFO-Index für Juni vor und damit machen wir nahtlos weiter mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Volker Hirt in unserem Börsenstudio. Herr Hirt, wie sieht es aus? Wie sehr freuen sich die Anleger über die gute Stimmung deutscher Unternehmer?
Also von Freuen kann da eigentlich keine Rede sein. Es sieht nicht so doll aus. Der DAX verliert knapp 2%. Ich glaube aber, es hat nichts mit dem IFO-Geschehen zu tun, sondern vielmehr gibt es doch immer noch Sorgen wegen der sich weiter ausbreitenden Pandemie. IFO-Index hin oder her, der ja vor allem von Volkswirten genau beäugt wird, weil er auch eine Grundlage bildet für die eigenen Beurteilungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. So wie bei Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, der den Optimismus seiner Kollegen, die ja nach der Befragung für diese IFO-Werte zuständig sind, also der diesen Optimismus teilt.
Ja, in der Tat sieht man jetzt Licht am Ende des Tunnels, was ja auch klar ist, weil die Anti-Corona-Maßnahmen wurden gelockert. Und wir sehen ja anhand von Echtzeitindikatoren auch, dass sich die Wirtschaft seit Anfang Mai erholt. Der Verkehr mit LKWs ist gestiegen. Handydaten zeigen, dass die Menschen wieder mehr einkaufen gehen, mehr in Restaurants gehen. Also wir sehen in der Tat in der Realwirtschaft eine Erholung, natürlich von sehr schlechten Niveaus.
Dieser Index setzt sich ja aus zwei Komponenten zusammen. Da gibt es einmal die Geschäftsaussichten, das sieht ganz gut aus, aber auch die Lage mit einem Indexwert von 81 hat mich ein bisschen überrascht. Hat Sie es erstaunt, dass die Lage doch relativ positiv eingeschätzt wird?
Ich würde noch nicht sagen positiv, aber sie hat sich natürlich verbessert. Und das haben uns ja auch die ganzen Echtzeitindikatoren wie LKW, Stromverbrauch etc. haben uns das signalisiert. Von daher hat es mich eigentlich nicht überrascht. Wobei man natürlich sagen muss, dass sich die Lage weniger verbessert hat als die nach vorne gerichteten Erwartungen für die kommenden 6 Monate.
Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaftsweisen sagen, im laufenden 2. Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt um ca. 10% eingebrochen sein. Ist sowas nicht sehr nachhaltig? Sprich, wird uns das nicht noch lange beschäftigen?
Ja, natürlich. 13 Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Wir werden am Jahresende 1 Million mehr Arbeitslose haben. Die Unternehmen sind hoch verschuldet, müssen sparen, sich zurückhalten beim Investieren. Und von daher wird es in der 2. Jahreshälfte ja langsamer bergauf gehen, als es das IFO jetzt heute signalisiert hat. Und es wird sicherlich bis Ende nächsten Jahres dauern, bis wir beim Bruttoinlandsprodukt wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben werden.
Sie haben ja die Zahlen angesprochen, Arbeitslose, Kurzarbeit, das hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf den Binnenmarkt, der Einzelhandel beklagt, sinkende Umsätze im Vergleich zum Vorjahr logischerweise, aber das ist doch auch nicht nur ein vorübergehendes Phänomen.
Ja, der Einzelhandel ist natürlich im März und April beispiellos eingebrochen, aber er erholt sich seit Anfang Mai von diesen niedrigen Niveaus, aber auch dort wird natürlich die Erholung moderat vonstatten gehen. Die Beschränkungen durch Corona sind ja noch nicht komplett aufgehoben in den Geschäften und vor allem haben viele Menschen Angst um ihren Job, halten sich beim Konsumieren zurück und auch der Einzelhandelsumsatz ja, wird sicherlich erst Ende nächsten Jahres wieder so hoch sein, wie er vor der Krise war.
Es gibt heute ja diese positiven Zahlen vom IFO-Geschäftsklima-Index, auch was die Aussichten angeht. Aber ist da auch inkludiert, dass es möglicherweise eine zweite Corona-Welle geben könnte?
Niemand kann ausschließen, dass es noch zu einer zweiten Corona-Welle kommt. Und natürlich würde das IFO-Geschäftsklima dann nochmal deutlich zurückgehen. Nur glaube ich nicht, dass eine zweite Welle die Wirtschaft nochmal so schädigen würde wie die erste Welle. Denn die Regierung könnte es sich gar nicht leisten, die Wirtschaft nochmal so zuzuschließen, nochmal das soziale Leben in dem Ausmaß runterzufahren, weil eigentlich das Geld gar nicht mehr da ist, um die Schäden dann am Ende zu bezahlen. Und hinzu kommt, dass wir alle ja auch gelernt haben, besser umzugehen mit Corona. Alleine wenn Sie an die Abstandsregeln denken, an den Mundschutz etc. Von daher glaube ich, dass eine zweite Welle die deutsche Wirtschaft weniger schädigen würde als die erste Corona-Welle.
Das war das Interview mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, das ich kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet habe.
Ja, soweit eine Einschätzung zur Konjunktur. Schauen wir weiter auf das weitere tagesaktuelle Geschehen auf den Finanzmärkten. Trotz steigender Aktienkurse, Herr Hirth, war ja gestern schon eine anhaltende Nachfrage nach Gold zu beobachten. Heute also fallen die Aktienkurse bis jetzt jedenfalls. Wie entwickelt sich da der Goldpreis?
Der steigt in Dollar und da auch der Euro ein wenig gegenüber dem Dollar nachgegeben hat, ist der Gewinn in unserer Währung dann noch ein bisschen deutlicher. Die Feinunze kostet aktuell 1573 Euro, das sind 0,6% mehr als gestern.
Und sind auch Staatsanleihen als sicherer Hafen bei der Geldanlage gefragt?
Eher weniger. Der Zinssatz bleibt nahezu unverändert. Die Rendite liegt bei minus 0,43%. Das ist ein Basispünktchen besser als gestern.
Sie haben ja den Euro gerade schon erwähnt. Was tut sich genau auf dem Devisenmarkt?
Ja, er gibt ein bisschen nach. Und da gibt es offenbar diese Marke von 1,13 Dollar. Da will er mal drüber, mal drunter. Momentan ist er aktuell ganz knapp drunter, nämlich bei genau 1,1299.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Wir werden gleich noch darüber berichten. Mercedes will verstärkt mit dem Chip-Entwickler Nvidia zusammenarbeiten. Wie finden das die Anleger?
Nicht so gut. Daimler gibt also Gas in Sachen autonomes Fahren. Ab 2024 sollen alle neuen Fahrzeuge mit Computern des US-Konzerns ausgestattet werden. Ein Problem haben die Anleger wohl damit, dass die kommenden Autogenerationen, das sagen die Experten, wohl deutlich langlebiger sein werden als aktuell. Und aktuell gibt Daimler um 4% nach.
Bleiben wir beim Thema Auto. An der Börse spielen ja auch Gerüchte durchaus eine Rolle. Und ein Gerücht dreht sich um VW und Europcar, also den Autovermieter. Worum geht es und wie fällt das Echo bei den Anlegern aus?
Die Überlegungen seien noch in einem sehr frühen Stadium. Der Deal würde es dem deutschen Autobauer ermöglichen, seine Flotte besser zu nutzen. Zum Beispiel mit Mobilitätsdiensten, Stichwort Carsharing. Europcar-Aktien gehen natürlich steil nach oben um fast 8%. Die von VW verlieren ca. 3%, hat aber wohl nichts mit dem geplanten Deal, als doch eher mit dem Gesamtumfeld heute zu tun.
Und ganz kurz noch, was tut sich bei Wirecard heute?
Ja gut, dass Sie es noch fragen, weil diese Aktie spielt ja völlig verrückt. Heute Morgen ein dickes Plus, klarer zwischenzeitlicher Sieger hier im DAX. Und jetzt am Mittag hat sich das völlig gedreht, minus 14% aktuell. Wir haben ja gehört, der Konzernchef Braun musste sich von Millionen seiner Aktien trennen. Offenbar gibt es da auch weitere Großaktionäre, die den Markt mit dem Papier fluten.
Volker Hirth fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Wer ein Auto kauft, der weiß, so gut wie heute wird es nie mehr. Von diesem Moment an wird alles schlechter. Der Wert des Autos geht zurück, der Verschleiß nimmt zu. Aber in Zukunft könnte sich das ändern. In Zukunft könnte das Auto nach dem Kauf immer besser werden. Und zwar dank Software. So jedenfalls Jensen Huang, Chef von Nvidia, der gerade Grund zur Freude hat, weil eine Zusammenarbeit mit der Daimler-Tochter Mercedes und seinem Unternehmen vereinbart wurde. Einzelheiten dazu aus San Francisco von Markus Schuler.
Bis in 3 Jahren wollen die Stuttgarter bereits das erste Fahrzeug mit NVIDIA-Technologie auf den Markt bringen. Und das bedeutet, in Mercedes-Fahrzeugen steckt vermutlich ab Ende 2024 ein Supercomputer von NVIDIA aus dem Silicon Valley. Der Autobauer setzt auf Software und Hightech. Daimler-Chef Ola Källenius sieht Software künftig als das Herz eines Fahrzeugs. Das Auto werde zum Smartphone auf Rädern, sagt er.
Many people talk about the car, the modern car, the new car as kind of the smartphone on wheels.
Wenn man es mit diesem Ansatz ernst meint, dann muss man sich Softwarearchitektur ganzheitlich anschauen. Diese Entscheidung haben wir getroffen. Wir wollen unser eigenes Betriebssystem entwickeln. Die mit wichtigste Rolle wird dabei dem autonomen Fahren zukommen. Das eröffnet für den Konzern auch ein neues Geschäftsmodell. Via Software können über das Internet neue Funktionen und Extras in einem Auto freigeschaltet werden. Heißt, wer mehr Unterstützung, zum Beispiel beim autonomen Fahren, wünscht, kann diese Funktion gegen Cash aktivieren lassen. Für Mercedes könnte damit eine neue Ära anbrechen, weil die Schwaben sich mit diesem Denkansatz von den in der Automobilindustrie langen Entwicklungszyklen verabschieden. NVIDIA-Chef Jensen Huang will dem Stuttgarter Autokonzern helfen, diese Idee umzusetzen. In der Zukunft wird man sein Auto fortwährend updaten können. Tausende Entwickler werden dauernd an Anwendungen schreiben, über den gesamten Lebenszyklus des Autos hinweg. NVIDIA ist der Allgemeinheit vor allem als Hersteller von Grafikkarten für Computer bekannt. Seit gut 20 Jahren ist das Unternehmen aus Santa Clara aber auch einer der wichtigsten Anbieter von Soft- und Hardware für Fahrassistenzsysteme. Es gehört zu den Pionieren bei den selbstfahrenden Autos. Einer der ältesten Kunden ist zum Beispiel Tesla. Aber auch Ford und Volkswagen kaufen Technologie bei den Kaliforniern. NVIDIA-Chef Huang sagt, die Zusammenarbeit mit Mercedes werde die bislang größte Kooperation seines Unternehmens mit einem Automobilhersteller sein.
This is the first time a partnership is going to work together from top to bottom and end to end.
Das ist die erste Partnerschaft, die allumfassend ist, vom Chip über den Supercomputer, von der Anwendung für selbstfahrende Autos, der Modellerstellung mit Hilfe künstlicher Intelligenz, der Simulation im virtuellen Raum. Diese Partnerschaft ist sehr tief. Bislang hat Mercedes vor allem mit seinem schwäbischen Nachbarn Bosch bei Fahrassistenzsystemen zusammengearbeitet. In San Jose im Silicon Valley hat man in den vergangenen Monaten vor allem Roboter-Taxis gemeinsam getestet. Damit, so ist zu hören, ist jetzt erst einmal Schluss. Und auch die angedachte Zusammenarbeit mit BMW hat Mercedes erst einmal auf Eis gelegt.
Mercedes setzt künftig auf NVIDIA-Computer, Markus Schuler berichtete. In der Mongolei haben heute Parlamentswahlen begonnen und da haben wir uns gedacht, das ist doch mal ein guter Anlass, um auf eine Region zu schauen, die wir unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sonst nicht so oft im Programm haben. Dabei ist der Binnenstaat zwischen Russland und China reich an Bodenschätzen und bemüht sich auch, den Tourismus auszubauen. Ein Vorhaben, das aktuell allerdings durch Corona ausgebremst wurde, wie in allen anderen Tourismusgebieten auch. Axel Dorloff berichtet.
Wahlkampf in Corona-Zeiten. Die Mongolei ist eins der wenigen Länder ohne lokale Corona-Infektionen. Die Statistik zählt zwar knapp über 200 Fälle, alle gelten aber als importiert. Wer zuletzt aus dem Ausland einreisen durfte, zumeist mongolische Staatsbürger, für den galt sofort eine 5-wöchige Quarantäne. Eine erfolgreiche Corona-Präventionspolitik, die die regierende mongolische Volkspartei im Wahlkampf für sich einsetzt. Nils Hegewisch ist Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar.
Ende Januar gab es die ersten Regulierungen, Beschränkungen. Anfang Februar gab es die ersten Lockdowns in der Mongolei. Also das heißt, als in China das langsam losging, als in Europa das noch gar nicht so richtig wahrgenommen wurde, war die Mongolei schon voll im Krisenmodus. Und ich denke, das hat geholfen. Sehr früh wurde Maskenpflicht verhängt, sehr früh wurden Schulen und Universitäten geschlossen, sehr früh gab es Beschränkungen beim Ausgang, Hygieneregeln, Abstandsregeln. Das alles gab es in der Mongolei schon seit Ende Januar.
Und gilt bis heute. Ein zentrales Thema im Wahlkampf der Mongolei, die Folgen der Corona-Krise für die eigene Wirtschaft. Die Mongolei ist extrem abhängig vom Rohstoffexport, vor allem nach China. Sobald es der chinesischen Wirtschaft schlechter geht, hat das sofort Auswirkungen auf die Mongolei, sagt Experte Hegewisch.
Wenn also die Nachfrage nach Kupfer, nach Kohle, nach anderen Rohstoffen in China zurückgeht, hat die Mongolei gleich ein ganz ernsthaftes Problem. Ich denke, das ist die große Herausforderung, vor der die Mongolei steht. Und zum Zweiten, die Wirtschaftszweige, die man sich aufbauen möchte, um etwas unabhängiger vom Rohstoffexport zu werden, das ist unter anderem der Tourismus. Und die Saison 2020, die ist komplett ausgefallen. Viele Betreiber von Unterkünften, von Camps, von Touren haben keinerlei Rücklagen. Die werden jetzt vermutlich pleite gehen. Also das heißt, das Kerngeschäft, der Rohstoffexport, leidet, weil die Nachfrage auf dem Weltmarkt sinkt. Und gleichzeitig die Alternativen zum Rohstoffexport, die man sich aufbauen wollte, brechen auch weg.
Die Mongolei gilt seit der demokratischen Revolution 1990 als eine Art gallisches Dorf. Eine funktionierende Demokratie, eingefärcht zwischen den Großmächten Russland und China. Deshalb sind die Wahlen und der Wahlkampf dort immer ein besonderes Ereignis, sagt Julian Dierkes, Soziologe und Mongolei-Forscher von der University of British Columbia in Kanada. Seit 12 Jahren war er bei jeder Wahl in der Mongolei dabei. Dieses Mal kann er Corona-bedingt nicht hinreisen.
Gerade so auf dem Land wird also die Wahl auch weiterhin noch zelebriert. Ja, Leute machen sich auch fein für die Wahl. Und das sehen das auch als sehr wichtig an. Also dieses Bewusstsein für die Wichtigkeit der Demokratie und auch der Teilnahme an der Demokratie ist durchaus da, wird aber jetzt in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren etwas durch den Frust vor allem am Parteiwesen untergraben.
Mehr als sonst üblich haben sich deshalb auch kleinere Parteien und unabhängige Kandidaten im Wahlkampf präsentiert. Bei der letzten Wahl 2016 hatte die Mongolische Volkspartei dominiert, gewann 65 von 76 Sitzen im Parlament. Und es gilt auch dieses Mal als wahrscheinlich, dass die MVP stärkste Partei bleiben wird. Die größte Oppositionspartei, die Demokratische Partei, zu der auch Präsident Kaltmar Batulga gehört, gilt als zerstritten. In den vergangenen Wahlen in der Mongolei wurde immer bestraft, wer regiert hat. Das könnte dieses Mal anders werden.
Axel Dorloff über die Mongolei und die drohende Rezession im Land, in dem heute gewählt wird. In den Kreisen Gütersloh und Warendorf machen sich derzeit viele Menschen Sorgen, was denn jetzt aus ihren Urlaubsplänen wird, nachdem für sie teils regelrecht Einreisebeschränkungen erlassen worden sind. Sorgen, die ohne Frage berechtigt sind, wenn man das ganze Jahr über auf den Urlaub hin gespart hat, erholungsbedürftig ist und dann nun nicht wegkommen sollte. Und doch ist die Sorge klein im Vergleich mit dem Schicksal von Wanderarbeitern, die auf der Suche nach Arbeit in ein anderes Land gehen, normalerweise jedenfalls, wenn denn da nicht Corona wäre. Hier geht es nicht um Erholung, hier geht es schlicht um Lebensunterhalt. Die Internationale Arbeitsorganisation hat sich die Lage der Wanderarbeiter angeschaut. Das Ergebnis stellt Thomas Wagner vor.
Katastrophal, so lässt sich die Situation am ehesten beschreiben, in der sich sogenannte Wanderarbeiter derzeit befinden, also Menschen, die aus purer wirtschaftlicher Not nicht in ihren Heimatländern arbeiten, sondern meistens weit weg davon. 164 Millionen Wanderarbeiter gibt es weltweit. Sie stellen damit etwa 5% der überhaupt arbeitenden Weltbevölkerung. Viele von ihnen arbeiten in Jobs, die Social Distancing, also Abstand halten zur Vermeidung einer Corona-Infektion, von vornherein unmöglich machen. So heute Mittag Monika Tomei von der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen ILO in Genf.
They are overrepresented in sectors such as hospitality or.
Viele arbeiten in der Gastronomie, in Fabriken, im Gesundheitssystem oder in der Landwirtschaft, also genau dort, wo Abstand halten nur schwer umzusetzen ist.
In which physical distancing is difficult to implement.
Und dann die Erkenntnisse über die Unterbringung. Das erinnert auch ein wenig an die jüngsten Meldungen aus Deutschland.
Migrants are often living in employer-provided.
Arbeitsmigranten leben oftmals in Unterkünften mit überfüllten Schlafzimmern, Massenwaschräumen, und das macht es schier gar unmöglich, das Virus fernzuhalten. So seien Wanderarbeiter besonders gefährdet, sich zu infizieren, doch das ist erst der Anfang des Problems. Derzeit lasse sich beobachten, dass Hunderttausende ihre Jobs verlieren, zurück wollen in ihre Heimatländer. 500.000 beispielsweise sind bereits nach Nepal eingereist, Massenwanderungsbewegungen, die eigentlich in Corona-Zeiten vermieden werden sollten, weil genau solche massenhaften Rückreisen das Virus 100.000-fach in andere Länder bringen könnte. Doch damit nicht genug, kehren die Arbeitsmigranten in ihre Herkunftsländer zurück, ist für sie häufig weder Wohnung noch Essen da. Von ersten Anfeindungen durch die Bevölkerung vor Ort wird bereits berichtet. Die ILO fordert daher eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ländern, in denen Wanderarbeiter beschäftigt waren oder sind, und denjenigen, aus denen sie stammen. wie die Rückreise organisieren, wer testet wann, vor der Ausreise, nach der Rückkehr. Solche Fragen müssen dringend und zeitnah geklärt werden, um millionenfache menschliche Tragödien bei denen zu verhindern, die es bisher bereits schwer hatten, bei den Wanderarbeitern weltweit.
Thomas Wagner über Corona und die Folgen für Wanderarbeiter. Facebook muss die umfassende Sammlung von Daten seiner Nutzer vorerst stoppen. Der Bundesgerichtshof bestätigte gestern eine Verbotsverfügung des Bundeskartellamts. Und dazu hat sich heute der Bundesdatenschutzbeauftragte geäußert. Mehr dazu von Jörg Sauerwein.
Das Urteil des Bundesgerichtshofes schaffe vorläufig Klarheit, sagte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber in Bonn. Denn die scharfen Vorgaben des Bundeskartellamtes bei der Datennutzung von Facebook-Profilen sind durchaus gerechtfertigt. Das hatte der BGH in einem Eilverfahren entschieden. Begründung: Facebook führe die Daten auch aus Quellen wie WhatsApp oder Instagram mit dem Online-Netzwerk zusammen und lasse den Nutzern keine Wahl. Die Facebook-User müssten aber dem Zusammenführen der Daten zumindest freiwillig zustimmen, hatte das Bonner Kartellamt gefordert und es bis dahin deshalb vor gut einem Jahr verboten. Dagegen hatte Facebook Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt, das zumindest die sofortige Wirkung des Verbotes erstmal aufgehoben hatte. Nach dem BGH-Urteil muss sich Facebook aber nun so lange an das Verbot halten, bis vor Gericht endgültig entschieden ist, ob das Netzwerk die verschiedenen Daten uneingeschränkt verarbeiten darf.
Ein Beitrag von Jörg Sauerwein und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Was ist bloß los in der deutschen Wirtschaft angesichts der vielen Skandale der jüngsten Zeit, beklagen die Kommentatoren einen eklatanten Mangel an Verantwortung. Das Ideal vom ehrbaren deutschen Kaufmann zähle offenbar nicht mehr.
Auf zwei aktuelle Beispiele geht der Tagesspiegel aus Berlin ein. Da ist zum einen Wirecard, ein Unternehmen, das lange als Vorbild galt. Jetzt aber ist es in einen gigantischen Bilanzskandal verwickelt, von dem selbst Aufseher sagen, das habe es in Deutschland noch nie gegeben. Und dann ist da Tönnies. Über 1000 Mitarbeiter haben sich beim größten deutschen Schlachtbetrieb mit Corona infiziert. Das Unternehmen hat damit jetzt auch noch den Lockdown in zwei Landkreisen ausgelöst. Ein Wort fällt in beiden Fällen immer wieder: Verantwortung. Denn an der mangelt es, wenn Unternehmen dermaßen versagen. Das Handelsblatt bemerkt, dass renommierte deutsche Konzerne lügen und betrügen, ist an sich schon schlimm genug. Wenn Bundesbehörden dieses Fehlverhalten jahrelang dulden, wird es vollends unerträglich. Im Fall von VW war es das Kraftfahrtbundesamt, das großzügig über eklatante Rechtsverstöße hinwegsah. Nun ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an der Reihe. Man könnte meinen, dass die BaFin von der frisierten Bilanz bei Wirecard nichts bemerken wollte. Wie sollen Investoren und Kunden deutschen Unternehmen eigentlich noch vertrauen, wenn auf die Gesetzestreue der Manager und auf die staatliche Aufsicht kein Verlass mehr ist? Dieser Skandal muss Konsequenzen haben. Vorneweg bei den Wirtschaftsprüfern, fordert die Tageszeitung Taz aus Berlin. Bisher herrscht dort ein globales Oligopol von 4 Großkanzleien, die fast alle lukrativen Prüfaufträge an sich ziehen und die auch schon in der Finanzkrise 2008 krachend versagt haben. Aber auch die BaFin muss sich wandeln. Sie hat nicht wie eine Kontrollbehörde agiert, sondern wie ein staatlicher Lobbyist für die heimischen Finanzkonzerne. Das darf sich niemals wiederholen. Die Ankündigung von Tönnies und anderen großen Fleischbetrieben, künftig weitgehend auf Werkverträge mit Subunternehmen zu verzichten, zeuge nicht unbedingt von Einsicht, glaubt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Druck der Politik durch die massenhafte Zahl von Corona-Fällen in der Fleischindustrie ist einfach zu groß. Und bevor ein Gesetz zur Neuregelung von Werkverträgen steht, ist es nur logisch, dass die taumelnde Industrie in einer Zeit voller Hiobsbotschaften gute Laune verbreiten will.
Und mit diesem Hinweis auf eine vorgetäuschte gute Laune endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einer Reportage über Abstandsregeln im Pflegeheim und das Leiden von Demenzkranken. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.